Schönen Donnerstagabend, das ist der Medizintalk auf der Bayernwelle mit mir, Verena Fuchs, und mit dem Chefarzt der Urologie Traunstein, Professor Boris Schlenker. Grüß Gott.
Hallo, grüß Gott.
Wir sprechen heute über eine, wie ich finde, sensationelle Neuheit an den Kliniken Südostbayern, den Operationsroboter Da Vinci. Herr Professor Schlenker, seit wann gibt es denn den jetzt hier in Traunstein?
Wir können hier im Klinikum Traunstein den Da Vinci-Roboter seit dem 1.4., also seit einigen Wochen, anbieten und haben hier schon gestartet, die ersten Operationen durchgeführt, in erster Linie im Fachbereich der Urologie, wobei die Fächer Gynäkologie und Chirurgie zeitnah folgen werden.
Jetzt stelle ich mir vor, so ein Roboter ist eine relativ große Anschaffung. Was kostet denn der so ungefähr?
Ja, das ist so ein bisschen ähnlich wie beim Autofahren. Hängt davon ab, was Sie genau haben wollen und wie viel Sie in der Zubehörliste angeklickt haben. Ein Operationsroboter kostet in der Regel irgendwas zwischen 1,5 und in einer Maximalstausstattung 2,8 Millionen Euro. Und in diesem Bereich bewegen sich die meisten Anschaffungen in den Kliniken momentan.
Also doch eine stolze Summe. Gibt es sowas mittlerweile in allen größeren Kliniken, so einen Operationsroboter, oder ist das doch noch etwas Besonderes?
Also ich denke, da muss man etwas unterscheiden. Es ist sicherlich noch nicht als Standard in allen Kliniken anzusehen. Es ist auch etwas unterschiedlich nach den medizinischen Fachrichtungen. Trendsetter war initial da auch die Urologie und war auch lange Zeit das Fachgebiet, in dem die meisten robotischen Operationen durchgeführt wurden. Weltweit hat sich das inzwischen etwas umgekehrt. Insbesondere in den USA wird in der Viszeralchirurgie inzwischen mehr robotisch operiert als in der Urologie. In Deutschland dürfte die Urologie noch führend sein und eben gefolgt von den Fächern Gynäkologie und Urologie. Um auf den zweiten Teil Ihrer Frage zurückzukommen, es ist sicherlich noch kein Standard. Es ist, wie Sie ganz richtig erwähnt haben, eine sehr große Investition, die sich auch viele Kliniken gar nicht leisten können. Umgekehrt ist zum Beispiel im Bereich der Urologie einer der wichtigsten Eingriffe die Entfernung der Prostata bei bösartiger Prostataveränderung, bei Prostatakrebs. Dieser Eingriff nennt sich radikale Prostatektomie und wird in Deutschland durch die immer zunehmende Verbreitung der Operationsroboter seit wahrscheinlich 2019 mehrheitlich eben robotisch durchgeführt und nicht mehr in der klassischen offenen Form. Somit ist es im Bereich der Urologie in einigen Bereichen schon Standard, wobei eben auch in der Folge eine Zentrenbildung notwendig war, dass eben nur die Hightech-medizinischen Zentren solche Roboter anbieten und sich dann eben auf solche komplexen Eingriffe spezialisieren.
Warum ist die Urologie da führend? Also warum ist es vor allem in der Urologie so verbreitet, dass man mit diesem Roboter arbeitet?
Das liegt sicherlich so ein bisschen an der technischen Konfiguration eines solchen OP-Roboters, der in seiner frühen Form überhaupt nicht in der Lage war, ein größeres OP-Feld eben abzudecken. Die Arme, die eben die Instrumente steuern, waren relativ klobig und dick. Und damit war das Einsatzgebiet, in dem sie die Instrumente einbringen konnten, relativ klein. Und das ist mehr oder weniger, wenn Sie so wollen, ein Zufall, dass eben die Prostata im sogenannten kleinen Becken liegt und das Feld, das sie eben mit ihren Instrumenten erreichen müssen, relativ klein ist. Und damit war eben für die ersten Generationen der OP-Roboter die Prostata quasi das ideale Schaufeld, wo man eben gut operieren konnte. Im weiteren Verlauf mit den neuen Generationen der Roboter kann man auch ein größeres OP-Feld abdecken und damit die Indikationen für den Einsatz erweitern.
Wenn wir jetzt noch mal kurz hier auf Traunstein zurückkommen, wo gibt's jetzt so umfeldmäßig dann den nächsten Roboter?
Also ich habe jetzt ehrlicherweise keine Analyse durchgeführt, was hier im Umfeld ist. Meines Wissens steht der nächste in Salzburg und dann müssen Sie schon wieder ein bisschen weiterfahren Richtung München oder eben Bad Tölz.
Aber wir haben jetzt so einen Roboter hier in Traunstein und wenn ich das richtig verstanden habe, sind Sie auch extra oder mitunter dafür zu uns nach Traunstein gekommen, oder?
Ja, das ist komplett richtig. Ich komme aus München, Großhadern, wo ich die letzten 20 Jahre zuletzt als leitender Oberarzt gearbeitet habe. Ich betreibe die Robotik seit dem Jahr 2009 und habe in den letzten 10 Jahren eigentlich ausschließlich robotisch operiert und somit eine gewisse Expertise mitgebracht, um eben auch den Wissenstransfer hier nach Traunstein zu ermöglichen, sodass wir hier auch nicht bei Null starten, sondern auch wirklich vom ersten Tag an gute operative Ergebnisse mit einer langjährigen Expertise eben anbieten können.
Was hat Sie dann daran gereizt, jetzt von Großhadern nach Traunstein zu kommen?
Na gut, ich glaube, ich muss es den wenigsten Leuten erklären. Traunstein ist eine wirklich wunderschöne Gegend. Das Chiemgau an sich ist einerseits eine beliebte Urlaubsregion und hier auch natürlich für viele Menschen ein perfekter Lebensmittelpunkt. Und so sehe ich das auch für mich. Ich bin gerne in den Bergen, bin gerne in der Natur und bin daher auch wirklich gerne im Chiemgau immer schon gewesen. Das ist die private Seite der Medaille. Die berufliche ist, dass eben hier auch zusammen mit dem Klinikum Traunstein wirklich sehr, sehr gute Bedingungen geschafft werden konnten, ein solches System eben anzuschaffen. Es gab hier eine breite Zustimmung auch im Klinikum, diese Investition zu tätigen. Und mich reizt es durchaus, ein solches Projekt eben mit begleiten zu dürfen und mit aufzubauen und eben hier im Chiemgau robotische Chirurgie eben erstmalig anbieten zu können.
Dann kommen wir jetzt auch zu der neuen Technik. Wie darf ich mir so einen Roboter vorstellen?
Ich bin ja zunächst einmal etwas unglücklich über den Begriff Roboter. Wir wollten vielleicht später auch noch drüber sprechen, ich nehme es vielleicht vorweg. Unter Roboter stellt man sich ja immer eine autonom handelnde Maschine vor, in der ein Programm abläuft, das vom Menschen letztendlich unabhängig funktioniert. Es gab auch in der Vergangenheit echte OP-Roboter, die beispielsweise Hüftköpfe automatisiert gefräst haben und wenn da etwas Unvorhergesehenes passiert ist, einfach ihr Programm abgespult haben. Und aus dieser Erfahrung und aus dieser negativen Erfahrung, die die ganz frühen OP-Roboter hatten, ist man dazu übergegangen, eben keine autonom handelnden Maschinen mehr zu haben, sondern in Wirklichkeit Assistenzsysteme, also wenn man es ganz korrekt aussprechen möchte, ist es ein robotisches Assistenzsystem für minimalinvasive Eingriffe. Das ist natürlich ein etwas sperriger Begriff als ein OP-Roboter und natürlich ist auch der Marketingbegriff eines Da Vinci-Roboters deutlich klingender als ein robotisches Assistenzsystem. Aber ich glaube, es ist ganz wichtig, um diese Begrifflichkeit vorab zu klären. Die meisten OP-Roboter sind ein modulares System. In der Regel besteht sie aus 3 Einheiten. Zum einen ist eine Einheit, an der der Operateur sitzt. Meist nennt sich das Ganze Konsole. Sie sitzen dort und steuern wirklich jeden Zehntel Millimeter der Bewegung des OP-Roboters. Man braucht eine Recheneinheit, in der alles zusammenläuft. Und das dritte ist dann eben der eigentliche Greifarm, wenn Sie so wollen, der eben an dem Patienten oder über dem Patienten thront, in den dann irgendwelche Mikroinstrumente eingebracht werden, die dann im Körperinneren die Bewegungen, die der Operateur an der Konsole vorgibt, ausführt.
Also das heißt, Sie sind nicht mehr direkt am Patienten dran, oder? Sondern sitzen so wie vor einem Bildschirm wahrscheinlich. Das darf ich mir so vorstellen.
Ja, letztendlich gibt es da verschiedene Ausführungen. Es gibt OP-Roboter, wo man wirklich vor einem Bildschirm sitzt. Wir haben ein etwas anderes System, wo man fast in einer Konsole drinnen sitzt. Die am Ende sind da auch Bildschirme, aber letztendlich fühlt es sich dadurch an, als ob man wirklich fast in dem Patienteninneren drin sitzt. Man hat einen extrem plastischen Eindruck. Die OP-Roboter verwenden auch alle im Gegensatz zur konventionellen Schlüssellochoperationen in der Regel 3D-Optiken, sodass man ein dreidimensionales Inneres aus dem Patienten sieht, in einer sehr, sehr hochauflösenden Optik, was ein sehr ästhetisches Operieren ist und eben sehr präzise Bewegungen und Manöver ermöglicht.
Wir haben es jetzt gerade schon ein bisschen angesprochen, dass es vor allem in der Urologie verwendet wird, aber welche Operationen können da überhaupt damit gemacht werden?
Letztendlich können wir in der Urologie praktisch alles das, was man konventionell offen operieren kann, auch mit dem Roboter operieren. Ich hatte es gerade gesagt, so der Siegeszug der robotischen Operationen ist begonnen worden mit der radikalen Prostatektomie, also der Prostataentfernung bei Prostatakrebs, und wird inzwischen auch weltweit quasi am häufigsten robotisch durchgeführt und, wie eingangs erwähnt, seit ungefähr 2019 auch in Deutschland mehrheitlich im Vergleich zu den offenen Operationen. Darüber hinaus sind dann letztendlich auch die Schwierigkeitsgrade der Operationen mit besserer Technik fortgeschritten. Wir können inzwischen bei Nierenkrebs, bei Nierentumoren auch Teile der Niere minimalinvasiv entfernen. Wir können, wenn es notwendig ist, die komplette Niere entfernen, und wir können, und das finde ich auch ganz wichtig, weil das immer etwas in der Hightech- und Tumorchirurgie etwas untergeht, wir können auch die ganz wichtigen rekonstruktiven Eingriffe durchführen. Davon sind insbesondere auch jüngere Patienten, Kinder und Jugendliche betroffen. Ein klassisches Beispiel in der Urologie ist die sogenannte Nierenbeckenabgangsenge, wo sich der Harnleiter, der aus dem Nierenbecken übergeht, zu eng darstellt, und eine solche Verengung, eine solche Striktur lässt sich eben auch mit einem solchen OP-System korrigieren und hat insbesondere für die jüngeren Patienten den Vorteil, bei denen ja auch, man sagt immer, das Body-Image, das Äußere des Körpers sehr wichtig ist, dass sie eben nicht lange und große Narben haben, die möglicherweise auch beim Sport und dem Wachstum stigmatisierend sein können, so dass man eben mit kleiner Narbenbildung solche Eingriffe durchführen kann. In den letzten Jahren sind dann auch hochkomplexe Eingriffe dazugekommen, zum Beispiel auch die Komplettentfernung einer Harnblase bei Harnblasenkrebs mit einer Rekonstruktion einer Ersatzblase, wobei das eher noch die Ausnahmen sind, diese dann komplett minimalinvasiv durchzuführen.
Könnte man denn alle Operationen damit machen, zum Beispiel, weiß ich nicht, einen Blinddarm entfernen oder was auch immer, oder geht das nur bei bestimmten Operationen?
Also letztendlich können Sie fast alles, was offen operiert wird, minimalinvasiv durchführen. Es gibt natürlich gewisse Limitationen. Es gibt Patienten, die in ihrer Vergangenheit viele, viele Voroperationen haben, deswegen extreme Vernarbungen in ihrem Inneren. Das ist eine gewisse Limitation für die minimalinvasive Chirurgie. Es gibt ganz seltene Erkrankungen, zum Beispiel einem erhöhten Hirndruck, der für die notwendige Kopftieflagerung negativ wäre. Aber ansonsten kann man sicherlich auch den von Ihnen angesprochenen Blinddarm problemlos so operieren. Wenn man ins im Bereich der Viszeralchirurgie schaut, wird es sicherlich so sein, dass gewisse Leberchirurgie und Ähnliches dann doch besser offen zu operieren ist. Aber wenn man so quer über die wissenschaftliche Literatur liest, ist das Spektrum groß und wächst fast täglich. Bei einigen Indikationen muss man sicherlich den Sinn hinterfragen.
Sie haben jetzt schon gesagt, also weniger Narbenbildung gibt es, wenn man mit dem Roboter operiert. Was gibt es noch für Vorteile?
Also es gibt ein paar objektive Vorteile, die auch letztlich von niemandem angezweifelt werden. Durch die kleineren Schnitte haben Sie auch messbar im Körper eine geringere Stressreaktion im Vergleich zu einer offenen Operation. Sie haben in der Regel einen geringeren Schmerzmittelbedarf. Das heißt, die Patienten sind schneller mobil, können in einigen Fällen auch etwas früher aus den Krankenhäusern entlassen werden. Man kann einige Operationen durch eine besonders gute Sicht, die man letztendlich durch diese Optik hat, sicherlich auch etwas gewebeschonender operieren. Hier muss man allerdings fair bleiben. Es gibt auch immer noch viele gute offene Operateure, die zum Beispiel mit Lupenbrille und anderen Hilfsmitteln ähnlich gute Ergebnisse erzielen. Aber der Trend geht ganz klar eben auch in diesem Bereich zu minimalinvasiven Verfahren. Was ich vielleicht noch nicht erwähnt habe, um überhaupt minimalinvasiv operieren zu können, wird der Bauchraum eben mit einem Gas, mit CO2 aufgebläht, um eben genug Platz zu haben. Dieser geringe Überdruck reicht aber schon aus, um eben auch kleinere Blutungen zu komprimieren. Sie können sich das so vorstellen, als wie wenn Sie eine kleine Blutung an der Hand haben und dann mit dem Finger draufdrücken, dann komprimiert das. Und dieser Überdruck durch das CO2 ist wie ein sanfter Finger, der kleine Blutungen eben sofort stoppt. Und damit haben Sie auch als Operateur meistens eine bessere Sicht, weil kleinere Sickerblutungen überhaupt nicht erst zum Tragen kommen. Und auch das trägt zu einer besseren Einschätzung und Visualisierung des OP-Feldes bei.
Gibt es auch Nachteile dieser neuen Technik, dieser Robotertechnik?
Naja gut, der erste Nachteil ist offensichtlich, es kostet viel. Das heißt, Sie müssen in der Lage sein, in ein solches System zu investieren. Sie haben auch höhere laufende Kosten. Das heißt, viele der verwendeten Instrumente sind Single-Use-Instrumente, die Sie also nur einmal oder nur eine gewisse Anzahl hernehmen können. Das heißt also, der materielle Einsatz ist höher im Vergleich zu einer offenen Operation. Ansonsten ist der einzige theoretische Nachteil, dass Sie nicht wirklich jeden Patienten so operieren können. Wie gesagt, Patienten, die extrem viel voroperiert sind, die eine extreme innere Narbenbildung haben oder sehr schwere Komorbiditäten, also weitere Erkrankungen mit sich bringen, sind vielleicht nicht immer die idealen Kandidaten dafür. Aber ansonsten gibt es keine echten Nachteile, sondern es ist eine andere Philosophie des Operierens, die in der Regel mehr Vor- als Nachteile mit sich bringt.
Wie läuft dann so eine Operation ab mit so einem Roboter? Also wie darf ich mir das vorstellen?
Letztendlich funktioniert sie ähnlich wie eine normale offene Operation. Sie müssen ja mehr oder weniger auch die gleichen Schritte ausführen wie bei einer offenen Operation. Der Unterschied ist das Drumherum vor und nach der Operation. Wir müssen, um überhaupt den Roboter andocken zu können und unsere Mikroinstrumente in den Körper einzubringen, müssen wir ähnlich wie bei der konventionellen Laparoskopie Zugänge in den Bauchraum legen. Das funktioniert über Hülsen, die nennen sich Trokare, und diese Trokare werden also mit kleinen Inzisionen, mit kleinen Schnitten in die Bauchdecke eingebracht und dann vorgeschoben, sodass man über diese die Mikroinstrumente einbringen kann. Wenn das mal passiert ist, ab dem Zeitpunkt läuft eigentlich die Operation wie eine normale Operation, mit dem Unterschied, dass der Operateur eben nicht direkt am Tisch steht, nicht direkt seine Hände im Operationsfeld hat, sondern, wenn Sie so möchten, eine relativ entspannt an einer Konsole sitzt. Dieser Aspekt ist gar nicht so unwichtig, weil wenn Sie mal lange Operationen gesehen haben, ist es durchaus so, dass Operateure auch ermüden. Da wird zwar etwas seltener drüber gesprochen, aber natürlich ist es anstrengend, wenn Sie 4, 5, 6 Stunden stehen, meist in einer nicht ganz ergonomisch perfekten Haltung und dort konzentriert arbeiten müssen. Da ist es natürlich viel einfacher, auch als Operateurssicht, wenn Sie sitzen können, wenn Sie auf einer Konsole Ihre Hände auflegen können, wenn Sie Ihren Rücken gerade haben und in einer bequemen Haltung sind und auf diese Art und Weise weniger ermüden. Und das ist nebenbei auch einer der Vorteile aus Operateursicht. Es ist weniger schädlich für die eigene Gesundheit, für die eigene Wirbelsäule. Man kann ermüdungsfreier arbeiten, und wenn eben die einzelnen Schritte bei einer Operation abgeschlossen sind, die eben in der Regel durch einen operationstechnischen Assistenten und einen medizinischen Assistenten steril am Tisch begleitet werden, dann hat der Operateur letztendlich nur noch die Aufgabe, zusammen mit dem Team die kleinen Hautschnitte zu versorgen, und die Operation ist beendet.
Also es ist für den Arzt eigentlich komfortabler, da zu operieren. Gibt es denn weitere Unterschiede für den Arzt zu einer in Anführungszeichen normalen Operation?
Ich glaube, das ist während des Eingriffes einfach nur eine andere Art des Operierens. Es ist in der Vorbereitung was anderes. Sie brauchen eine andere Art von Ausbildung und haben vielleicht auch eine andere Lernkurve, um solche Eingriffe durchzuführen. Momentan ist es sicherlich noch schwierig, erfahrene Operateure in diesem Gebiet zu bekommen. Wenn man so möchte, der Markt für Roboteroperateure ist noch relativ klein und die Ausbildung ist relativ langwierig, sodass es möglicherweise auch Perspektive schwierig ist, hier eine ausreichende Ausbildung des Nachwuchses und der jüngeren Generation eben zu gewährleisten. Ich möchte hier vielleicht anmerken, dass auch hier im Klinikum Traunstein eine echte Besonderheit, ein echtes Highlight ist, wir haben die Möglichkeit, da wir zwei dieser Operationskonsolen haben, eben auch einen weiteren Arzt eben quasi mitsehen zu lassen und einzelne Schritte eben ausführen zu lassen. Wir können auch hochkomplexe Operationen zu zweit durchführen. Und man muss wirklich betonen, das ist eine Besonderheit. Selbst große Unikliniken haben nicht ein solches Dual-Konsolensystem. Aber wir hier am Klinikum Traunstein können auf diese technisch wirklich extrem fortgeschrittene Möglichkeit zurückgreifen.
Was ist der große Vorteil, wenn da einer mitsehen kann? Weil 4 Augen sehen mehr als 2 oder gibt es da noch weitere Vorteile?
Es hat den großen Vorteil, dass Sie eben ähnlich wie der Operateur das exakt gleiche Blickfeld in 3D-Darstellung haben, auch dass die Bewegung von Instrumenten für einzelne Schritte übernehmen können. Sie müssen natürlich auch perspektivisch sich überlegen, wie Sie die Ausbildung von anderen Ärzten eben gewährleisten. Ich möchte jetzt nicht sagen, es ist wie in einer Fahrschule, aber so ein bisschen ähnlich, dass man eben doch einzelne Schritte nach und nach übernehmen kann. Und eben, wenn Sie auch einen besonders komplexen Eingriff haben, kann ein Arzt sich mit dem anderen abwechseln und einzelne Schritte übernehmen oder einzelne Teile der Operation, um den anderen dabei zu entlasten. Also es ist wirklich ein perfektes System, um komplexe Eingriffe beziehungsweise eben auch Ausbildung der nächsten Generation durchführen zu können.
Zur Ausbildung kommen wir jetzt noch mal ein bisschen genauer. Also Sie haben gesagt, es ist noch ein bisschen schwierig, weil es relativ neu ist. Aber was muss denn der Arzt genau lernen? Oder wie lange muss er durchschnittlich üben, bis er fit ist in dieser Technologie, dass man auch sagen kann, okay, den können wir jetzt, blöd gesagt, auf Patienten loslassen?
Das ist sicherlich eine schwierige Frage, die sich auch nicht ganz allgemein beantworten lässt. In der Regel ist es so, wenn man eben ähnlich wie in allen chirurgischen Fächern sich für ein solches Projekt interessiert, brauchen Sie in erster Linie mal auch eine Freigabe durch die Firma, die letztendlich eine Basiseinweisung macht, um zu sehen, dass Sie wirklich auch mit den technischen Gegebenheiten der Maschine zurechtkommen. Ich würde das aber eher wie mit dem Führerschein vergleichen. Wenn jemand einen Führerschein gemacht hat, heißt das nicht, dass er ein sicherer Autofahrer ist. Ähnlich ist es eben auch, wenn Sie die erste Schulung auf einem medizinischen Gerät haben, haben Sie natürlich nicht die Erfahrung wie jemand, der das 15 oder 20 Jahre lang bedient. Aber dann ist es in der Regel eben so, und das gilt ein bisschen fürs Offene wie das robotische Operieren, dass man dadurch, dass man eben täglich im OP mit dabei ist, dass man assistiert, dass man am Anfang eben Assistenzschritte macht, sprich beispielsweise einen Sauger bedient, Nahtmaterial bringt, OP-Clips setzt, dass man so nach und nach eben mit den Abfolgen einer solchen Operation betraut wird, um dann eben im Idealfall über ein Mehrkonsolensystem eben auch einzelne Schritte bei einer solchen Operation macht. Ich glaube, es ist ganz wichtig zu betonen, dass das natürlich mit äußerster Sorgfalt und äußerstem Augenmaß in so einer solchen Ausbildungssituation durchgeführt wird, da über allem das Wohl des Patienten und natürlich auch das gute funktionelle und gegebenenfalls auch onkologische Ergebnis steht, dass hier wirklich niemand Angst hat, muss, dass er als Versuchskaninchen für einen Anfänger im OP verwendet wird. Sowas ist heutzutage nicht mehr denkbar und auch ethisch nicht vertretbar.
Aber es ist nicht gar nicht so einfach für einen Arzt, halten wir es mal fest. Also man kann das nicht einfach so. Und da kommen wir nochmal vielleicht darauf zurück, was Sie am Anfang schon kurz gesagt haben. Ja, es ist nicht so, dass der Roboter die Operation macht und der Arzt bloß noch daneben steht oder auf den Knopf drückt, sondern der ist schon noch ganz wichtig.
Ja, ich gehe auch fest davon aus, dass er noch viele Jahre ganz wichtig sein wird. Also ich glaube, die Technik schreitet nicht so schnell fort, dass sie uns Operateure da komplett ersetzen wird. Um nochmal die Frage zu beantworten, Sie haben sicherlich eine Lernkurve von vielen Jahren, bis Sie ein solches robotisches System eben wirklich bedienen können. Je nachdem, welcher Untersuchung man glaubt, braucht man im Bereich der Prostatektomie irgendwas zwischen 150 und 800 Eingriffen, um da reproduzierbar Ergebnisse auf sehr hohem Niveau zu haben. Da ist auch sicherlich unterschiedlich individuell, wie schnell jemand lernt oder wie operativ geschickt jemand ist. Aber es ist sicherlich ein Prozess, der sich über mehrere Jahre hinzieht, bis jemand wirklich ein hoher Experte im Bereich solcher Operationen ist.
Wir haben jetzt über den Unterschied des Operierens gesprochen mit einem Robotersystem. Wie ist es für den Patienten? Gibt es für den da auch einen Unterschied oder ist das eigentlich egal?
Also ich bin überzeugt davon, dass es für den Patienten einen Unterschied gibt. Sonst würden sich ja nicht zunehmend mehr Patienten auch dafür entscheiden. Das wird in verschiedenen Bereichen sicherlich auch sehr offen, zum Beispiel in Selbsthilfegruppen diskutiert, wie die Ergebnisse in dem einen oder dem anderen Zentrum sind. Und die Patienten entscheiden dann auch sicherlich mit den Füßen, von wem sie sich operieren lassen. In Zentren, in denen durchschnittlich bessere Ergebnisse erzielt werden, haben sie sicherlich auch ein höheres Patientenaufkommen. Umgekehrt ist es sicherlich so, dass man als Patient zumindest hofft, dass man von diesen Vorteilen profitiert, eben etwas schneller wieder auf den Beinen zu sein, ein geringerer Schmerzmittelbedarf. Und wenn man sich eben im Bereich der onkologischen Eingriffe eben anschaut, dass eben die Tumorkontrolle mindestens genauso gut ist wie bei dem offenen Verfahren. Und wenn eben, und da sind wir wieder beim Thema Prostata, wenn die funktionellen Ergebnisse auch wichtig sind, sprich Wasser halten, Erektionsfähigkeit bei dem Patienten, so wird man mit dem robotischen Verfahren zumindest gleichwertige Ergebnisse erzielen.
Wer entscheidet es dann, ob der Roboter eingesetzt wird bei einer Operation oder ob man sagt, das machen wir ohne Roboter?
Also aus meiner Sicht sollte das in erster Linie der Patient entscheiden und zwar gerne in einer sinnvollen Beratung mit dem Arzt seines Vertrauens. Ich halte überhaupt nichts davon, zu sagen, wir setzen den Roboter ein, wenn der Patient sagt, ich möchte das eigentlich gar nicht. Das macht, glaube ich, heutzutage keinen Sinn mehr. Ich finde, zu einer guten OP-Vorbereitung gehört eine Aufklärung über die Vor- und Nachteile eines Verfahrens. Am Ende des Tages ist es in unserem Klinikum so, dass wir in der luxuriösen Situation sind, alle Verfahren offen und robotisch anbieten zu können, sodass ein Patient auch gegebenenfalls operateursabhängig entscheiden kann, mit welchem Verfahren er sich operieren lassen möchte.
Also wenn Sie jetzt einen Patienten hätten, der sagt, er muss vielleicht die Prostata entfernt bekommen und er sagt, er möchte das aber nicht mit diesem Roboter, dann würden Sie auch ihn zu einem anderen Arzt schicken. Habe ich das richtig verstanden, oder?
Definitiv und ohne Magenschmerzen. Ich glaube, das gehört zu einer fairen Beratung dazu, wenn jemand sagt, ich habe aus welchen Gründen auch immer keine Sympathie für dieses Verfahren, was mir vorgeschlagen wird, dann sollte man keinen Patienten überreden und ein Verfahren schmackhaft machen, das er eigentlich gar nicht haben möchte. Und dann sollte er sich eben in unserem Fall von einem anderen Operateur operieren lassen. Und ich kann es nur betonen, wir sind glücklicherweise in der Situation, dass wir immer noch offene Operateure haben, die eben die Eingriffe auf diese Art und Weise durchführen können.
Jetzt haben wir das vorhin schon angesprochen, dass diese Robotertechnologie leider relativ teuer ist. Muss der Patient dann da selber was bezahlen oder was zuzahlen oder übernimmt das ganz normal die Krankenkasse?
Also es wäre schön, wenn es die Krankenkassen übernehmen würden. So ist es leider nicht. In dem deutschen Gesundheitssystem ist es so, dass sie nach sogenannten Fallpauschalen bezahlt werden. Das heißt, die Krankenkasse zahlt für die Prostataentfernung das Gleiche, egal ob sie offen, laparoskopisch oder robotisch durchgeführt werden. Sprich, das, was wir finanziell zurückbekommen, ist völlig unabhängig von dem, was wir an Material einsetzen. Das heißt im Umkehrschluss, mit einer robotischen Operation verdient ein Klinikum weniger Geld, weil es mehr für die Einmal- oder Multi-Use-Instrumente einsetzen muss. Nichtsdestotrotz war uns von Anfang an klar und auch ganz wichtig, dass wir unseren Patienten diese finanzielle Mehrbelastung nicht weitergeben wollen. Das heißt, im Klinikum Traunstein muss kein Patient aus eigener Tasche zusätzlich für einen robotischen Eingriff bezahlen. Wir bekommen die Fallpauschale ganz normal von der Krankenkasse und alles, was intern an Mehrkosten aufläuft, wird intern vom Klinikum gegenfinanziert.
Ein wichtiger Punkt in Operationssälen ist ja auch immer die Hygiene. Wie schaut es denn damit aus? Gibt es da irgendwie einen Unterschied bei dieser Robotertechnologie?
Also man muss ein bisschen unterscheiden zwischen beispielsweise postoperativen Wundinfektionen. Die sind ganz klar bei minimalinvasiven Eingriffen durch die geringere äußere Wundfläche auch seltener. Also wie gesagt, ich bin seit 20 Jahren im Beruf. Wundinfektionen sehen wir wirklich glücklicherweise extrem selten. Der zweite Punkt, den Sie zu Recht ansprechen, ist die Frage nach der Sterilisation und Aufbereitung der der Mikroinstrumente. Das ist insbesondere in den Anfangsjahren dieser Instrumente sicherlich eine Herausforderung gewesen. Man denke an die Magenspiegelung, an die Darmspiegelung, die insbesondere auch noch flexible Instrumente verwenden, die komplexe Salzzüge in sich drinnen tragen. Aber der allgemeinen Meinung nach ist die Aufbereitung selbst solcher flexiblen Instrumente, die wir nicht beim Roboter einsetzen, inzwischen ein gut gelöstes initiales Problem gewesen und heutzutage in jedem modernen Steri eigentlich standardisiert und unbedenklich und kein Problem mehr.
Kommen wir noch ganz kurz einmal zur Geschichte und dann zum Blick in die Zukunft für diese Technologie. Seit wann gibt es das überhaupt, diese Technologie, dass man Roboter in einem OP einsetzt und wie hat sich das entwickelt?
Also die Geschichte, die immer erzählt wird zum momentanen Marktführer, der Da Vinci-Roboter mit dem klingenden Namen, der letztendlich nur ein Marketingbegriff ist, weil er so schön klingt, basiert letztendlich auf, wie so vieles, aus einer militärischen Entwicklung. Man hatte initial die Idee, ähnlich wie heutzutage die Drohnenpiloten autonome Flugzeuge um die Welt schicken, dass man eben möglicherweise eine Maschine entwickeln kann, die in irgendwelchen Krisen oder Situationen oder Schlachtfeldern Soldaten verarzten kann und der teuer ausgebildete Chirurg letztendlich in der sicheren Heimat sitzen kann, ohne dass er in Gefahr gerät, selber an Leib und Leben verletzt zu werden. Man hat dann relativ schnell gemerkt, dass zumindest zur damaligen Zeit das völlig utopisch war. Diese Grundidee ist eben an eine private Firma verkauft worden, die dann auch in verschiedenen Bereichen versucht hat, eben ihr System zu platzieren. Initial in der Herzchirurgie, auch das hat nicht so gut funktioniert, bis dann wahrscheinlich mehr durch einen Zufall um das Jahr 2000 herum eben im Bereich der Prostata operiert wurde. Und daraufhin ist ein kometenhafter Siegeszug eben einerseits dieser einen Firma, andererseits eben auch der robotischen Systeme eben entstanden. Damit Sie eine Vorstellung haben, wir haben momentan inzwischen 300 Systeme allein in Deutschland. Weltweit dürften es ungefähr 7000 sein. Das heißt also, das hat sich innerhalb eines relativ kurzen Zeitraums eben explosionsartig verbreitet. Und heutzutage geht auch niemand mehr davon aus, dass das ein Strohfeuer ist, was irgendwann mal verschwinden wird. Die robotischen Assistenzsysteme haben ihren festen Platz erreicht. Jetzt auch in der jüngeren Vergangenheit eben auch durch mehr Mitbewerber, sodass etwas mehr Bewegung in diesen Markt kommt, was am Ende den Krankenhäusern, den Patienten allen zugutekommt, weil die Kosten etwas zurückgehen und eben auch die Innovation angetrieben wird.
So viel zur Geschichte der Robotertechnologie. Schauen wir noch ganz kurz in die Zukunft. Was meinen Sie, wie wird sich das in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten noch entwickeln? Und ist es vorstellbar, dass der Roboter irgendwann doch ganz selbstständig ohne einen Arzt operieren kann?
Wenn man den Blick in die Zukunft richtet, so ist es sicherlich so, dass einige banale Änderungen kommen werden. Man wird immer höhere Auflösungen haben, ähnlich wie Sie das am Fernseher gewöhnt sind. Wenn Sie heute eine DVD einlegen, kann man sich gar nicht mehr vorstellen, dass man das mal gut gefunden hat von der Videoqualität. So ist es auch bei den Systemen. Sie werden immer höhere Auflösungen haben und damit auch ein immer besseres Blickfeld haben. Es werden einige technische Änderungen dazu kommen. Die meisten OP-Roboter bieten noch kein Force Feedback an, also keine Rückmeldung, ob ein Gewebe weich ist oder hart ist. Auch daran wird sicherlich gearbeitet werden, um hier einen realistischen Eindruck von Gewebe zu haben. Ich könnte mir auch sehr vorstellen, dass eben auch technische Neuerungen dazukommen, also die Möglichkeit von zusätzlichen Bildinformationen über den aktuellen Operationssitus zu legen, das ist so das Stichwort Augmented Reality, dass man eben beispielsweise einen Kernspin, was man im Vorfeld gemacht hat, über eine zu operierende Niere legt, um eine genaue Lokalisation eines Nierentumors zu sehen oder um genau zu sehen, wo wichtige Nerven oder Gefäße langlaufen, sodass man vielleicht auch eine Art Assistenzsystem sich vorstellen kann. Also man könnte sich vorstellen, dass solche Systeme eben, wenn man in kritische Regionen sich bewegt, eine Art Warnmeldung einblenden. Man kann sich vielleicht so vorstellen wie beim Autofahren, dass eben wenn man die Geschwindigkeit überschreitet, dass das Navigationssystem oder ein Head-Up-Display bei moderneren Autos eben einblendet, sie sind jetzt zu schnell oder Vorsicht, hier ist eine Gefahrenmeldung. Auf diese Art und Weise könnte ich mir gut vorstellen, dass nach und nach Assistenzsysteme eingebaut werden und sehr in der Zukunft vielleicht wieder begonnen wird, einzelne OP-Schritte, zum Beispiel einfache Nähte oder Ähnliches, dann auch wirklich autonom ablaufen zu lassen. Aber das ist wirklich ein Blick in die weitere Zukunft.
Vielen Dank, Professor Boris Schlenker, Chefarzt der Urologie Traunstein, für diese interessanten Informationen über den neuen Operationsroboter Da Vinci. Das war der Medizintalk auf der Bayernwelle. Ihnen noch einen schönen Abend.